Wenn ich weiß, was mir genügt, weiß ich, wer ich bin. Wenn mir mein Leben genügt hat, habe ich das Rätsel gelöst. Genug wäre das Ende, das gelingt. Mit diesen Worten endet das Buch Das Wenige und das Wesentliche von John von Düffel. Das Buch ist, ja, man kann es fast so sagen, ein Bekenntnisbuch. Man kann es vielleicht sogar auch als Appell lesen, ein Appell herauszufinden, was ich wirklich im Leben benötige, was mir gut tut, was mich und auch die Welt glücklicher macht. John von Düffel ist im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Was ist das eigentlich für ein Buch, dass Sie das geschrieben haben? Sie schreiben ja sonst Romane. Ein klassischer Roman ist das ja nicht. Also was würden Sie das bezeichnen?
Ja, ich habe es im Untertitel ein Stundenbuch genannt und tatsächlich ist es eine Art, würde ich sagen, Wegbegleiter, wie das Stundenbuch ursprünglich vielleicht auch gewesen ist. Das ist aber entstanden aus den vielen Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Und ich habe angesichts dieser vielen Fragen auch gemerkt, dass sich das nicht mehr in ein Narrativ, in keinen Roman mehr verpacken lässt, in dem dann diese Fragen gewissermaßen stellvertretend verhandelt werden, sondern es war mir klar, dass es dafür auch die pure Art der Auseinandersetzung in der gedanklichen Form braucht. Also sprich wirklich Gedanken, die gedacht werden, die sich im Laufe eines Tages einstellen und die auch befragt werden können, die also eigentlich eine Art Gedankenaustausch auch mit den Leserinnen und Lesern herbeiführen wollen. Und insofern ist es ein Gedankengang.
Bei Romanen lässt sich ja einfach sagen, ja, das ist eine erfundene Geschichte, das ist Fiktion, das habe ich mir ausgedacht. Bei diesem Buch ist das anders. Das ist ein sehr persönliches Buch. Wie nah kommt Ihnen dieses Buch?
Ja, es ist auf eine gedankliche Art intim. Also, wenn ich das so sagen darf, vielleicht nicht privat, weil es gibt jetzt privat auch da gar nicht so viele Stellen drin, die in irgendeiner Weise enthüllend sein können, sondern es ist persönlich. Persönlich in dem Sinne, dass ich versuche, mich zu verstehen, die versuche, die Welt zu verstehen, die Verhältnismäßigkeit zwischen Ich und Welt, aber auch eben das große Thema, Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema des Maßes, also in welchem Maß lebe ich richtig, diese Themen zu begreifen. Und es helfen mir dabei manchmal meine eigenen Einsichten, manchmal aber auch eben große Figuren wie Sisyphos aus der Antike oder wie Hiob aus der Bibel, um zu verstehen, wie geht man mit den Nöten, wie geht man mit den Schwierigkeiten und auch vielleicht den Überforderungen um. Und insofern ist es tatsächlich eine sehr persönliche Gedankenauseinandersetzung.
Und am Ende des Buchs haben Sie alles begriffen?
Naja, was das Buch erzählt, und insofern ist es ein offener Prozess. Anfang und Ende sind auch immer Erfindungen. Also jedes Buch fängt an und jedes Buch endet, aber das ist ein Akt der Fiktion. Tatsächlich geht das Leben, so wie wir es erleben, für uns ja immer weiter und die Wege sind ja nie zu Ende ausgeschritten. Das heißt, wenn man einen Wegbegleiter mitnimmt, dann wird er einem auf diesem Weg jenes sagen und auf dem nächsten Weg, den man zu gehen hat, vielleicht etwas anderes. Und insofern ist es nach hinten hin offen, würde ich mal sagen. Ich werde aber oft gefragt, ob es irgendeine wesentliche oder substanzielle Erkenntnis gibt, die man sozusagen allgemeingültig und immergültig dann wie so als eine Art Quintessenz hinstellen kann. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn es einen Satz gibt, der sich für mich immer wieder als wahr herausstellt, ist es, der Weg entsteht im Gehen.
Das ist das eine. Das Buch heißt Das Wenige und das Wesentliche. Kann man nicht auch als Quintessenz dieses Buches sagen, das Wenige ist das Wesentliche?
Das ist natürlich genau der Prozess, den das Buch anstoßen möchte, dass man sich auseinandersetzt mit dem Vielen und auch zu vielen, von dem man umgeben ist. Und der allererste Ausgangspunkt, der mir als solcher gar nicht bewusst war, war tatsächlich eine Diskussion mit meinen Studierenden an der Universität der Künste in Berlin über digitale Askese, über mediale Überforderung oder mediales zu viel. Und ich habe gemerkt, dass in dem Kontext der Begriff der Askese, der ja sonst immer was mit heruntergezogenen Mundwinkeln und Versagung und vielleicht auch Selbstkasteiung zu tun zu haben scheint, dass dieser Begriff auf einmal ein positiver Begriff wird. Und da wollte ich eben einfach hin, dass man das Wenige als etwas Positives und eben vielleicht auch als das Wenige Wesentliche verstehen kann.
Askese ist ein zentraler Begriff in dem Buch. Bei Askese, da tun sich aber sofort verschiedene Schubladen auf. Da denkt man an den ausgemergelten evangelischen, lustfeindlichen Asket, der mit, wie Sie sagten, hängenden Mundwinkeln durchs Leben zieht. Das ist aber nicht gemeint, oder?
Das ist auf keinen Fall gemeint. Und ich denke, dass es eher darum geht, eine Idee von Askese, deswegen habe ich sie auch die Askese der Zukunft genannt, zu entwickeln, die eine positive, eine fröhliche Askese ist. Denn wenn man jetzt beispielsweise mediale Askese nimmt, die Leute, die sich von gewissen Nachrichten auch irgendwann verabschieden und sagen, das brauche ich nicht, das mediale zu viel, darauf verzichte ich, denen geht es besser. Da gehen die Mundwinkel eher nach oben. Und diesen Effekt der Positivität, den wollte ich.
Wie findet man denn für sich heraus, was für einen das Wenige ist, das für einen selbst das Wesentliche ist?
Also ich äußere mal eine allgemeine Mutmaßung aus der Erfahrung sehr vieler Gespräche. Also zunächst mal ist es, glaube ich, wirklich ein individueller Erkenntnisprozess, weil das Wenige, was dem einen genügt, muss dem anderen nicht genügen und umgekehrt. Aber insgesamt würde ich sagen, sind die Bedürfnisse, die sich als die wesentlichen Bedürfnisse herausstellen, bei den meisten eher soziale Bedürfnisse. Und darüber kommt man sehr ins Grübeln, wenn man so denkt, wie viel materielle Bedürfnisse in unserem Alltagsleben im Vordergrund stehen. Ich hatte ein langes Gespräch mit einem besorgten Vater darüber, wie teuer Turnschuhe sind und dass er seinem Sohn jetzt jeden Wochentag ein neues Paar Turnschuhe anschaffen muss und gar nicht mehr weiß, wie er damit umgehen soll. Und dieser Junge sehnt sich ja nicht nach Turnschuhen, er sehnt sich nach einer sozialen Zugehörigkeit zu seiner Clique. Und insofern sind in den Produkten, die wir versuchen, uns anzuschaffen, oftmals einfach nur soziale Bedürfnisse maskiert oder verkappt. Und insofern tut es ganz gut, darüber nachzudenken, weil man sich vielleicht dann auch fragt, wie kann ich mein soziales Bedürfnis anders befriedigen als durch Konsum?
Das heißt, der Kapitalismus lebt nur, weil es Statussymbole gibt. So kann man es vielleicht zusammen.
Ja, und das Statussymbol ist nichts anderes als ein verkapptes soziales Bedürfnis. Es ist das soziale Bedürfnis nach Anerkennung. Und das wird eben materiell dargestellt, anstatt sich Anerkennung einfach zu erwerben, indem man mit Menschen spricht und ein gutes Gespräch führt, indem man sagt, diese Person nehme ich für voll.
Aber lustfeindlich ist das Ganze dann nicht. Das hat schon auch mit Lebenslust zu tun.
Ja, und auch mit der Lust an der Begegnung. Deswegen erlebe ich auch beispielsweise jetzt die Lesung im Rahmen vom Salonfestival als etwas sehr Positives, weil das sind Begegnungen, bei denen ich das Gefühl habe, der Dialog, von dem immer gesagt wird, unsere Gesellschaft spaltet sich, der Zusammenhalt löst sich auf. Es ist möglich, sich in Fragen zu begegnen. Man muss dann noch nicht mal einer Meinung sein, aber es ist tatsächlich ein sehr lebendiges Gespräch, das dann entsteht. Und das gibt mir unheimlich viel Hoffnung und Zuversicht.
Sie sagten es bereits, das Salonfestival, das sind Veranstaltungen, wo sich circa 40 Leute gemeinsam treffen in privaten Haushalten, in Gärten, um gemeinsam ein Buch zu lesen oder mit einem Künstler oder Autor zu sprechen. Das Salonfestival bundesweit wird es angeboten, hat Ihr Buch zum Buch der Stunde ausgewählt. Das heißt, da wird in vielen Salons, vorwiegend in Privathaushalten, dieses eine Buch gelesen. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, das ist eine enorme Auszeichnung. Ich hatte das gar nicht zu hoffen gewagt, dass sich sozusagen eine solche Art von Bekenntnis zu diesem Buch von Seiten des Salonfestivals überhaupt denken lässt und dass es jetzt auch umgesetzt wird. Also Claudia Bousset, die Gesamtleiterin, ist eben eine Frau der Tat und hat unheimlich viele Menschen dafür gewinnen können, überzeugen können. Bisher, hoffe ich, sind wir beide sehr dafür belohnt worden, weil es gab wirklich, ich würde jetzt mal sagen, so gefühlt ungefähr 20 Salons bereits und es gab kein einziges Gespräch, was dem anderen geglichen hätte. Es waren wirklich immer vollkommen andere, neue Gespräche und wie unterschiedlich das Buch verstanden werden kann, wie unterschiedlich man über Zeit und heute und unsere Rolle in dieser Zeit nachdenken kann, das ist mir eigentlich erst auf der Lesereise klar geworden.
Wie erleben Sie auf diesen Salonfestivals, wenn über Ihr Buch geredet wird? Es geht ja um nichts weniger als um den Sinn des Lebens. Wie nehmen die Gäste Ihrer Lesung dieses doch recht große Thema auf?
Also erstmal spüre ich, dass es neben den Ängsten und nach dem Motto, was erwartet mich da und oh Gott, wird das jetzt eine Art Predigt und wozu werde ich jetzt gebeten? Diese Ängste oder Fragen sind natürlich am Anfang immer im Raum, dass es sehr schnell spürbar wird, dass ganz viele Menschen auch Fragen haben. Also das Lebensratgeber, und ein Lebensratgeber ist das Buch auf keinen Fall, aber dass Lebensratgeber eine solche Konjunktur haben, hat ja damit zu tun, dass es einen großen Wust an Fragen gibt, mit dem man alleine vielleicht auch sich einsam fühlt und ratlos. Das Tolle ist, dass sich im Gespräch ja so eine Wechselwirkung ergibt, die die Leute selber auf die Antworten bringt, die sie sich geben müssen. Und ich glaube, das Verdienst des Buches ist gar nicht mal so sehr, dass es jetzt irgendwie mehr Sinn des Lebens enthält als andere Bücher, sondern dass es das Nachdenken darüber öffnet und einen dazu einlädt, den Gedankengang oder Gedankengänge mitzugehen.
Glauben Sie denn, dass die Teilnehmer diese Impulse auch über den jeweiligen Abend hinausgehen, mitnehmen?
Also was ich tatsächlich erlebe, ist eine Unzahl von Zuschriften. So viele Briefe, Mails, wie ich bei noch keinem anderen Buch erlebt habe. Und zwar jetzt nicht nur von Besuchern des Salonfestivals, sondern eben auch von Menschen, die das im stillen Kämmerlein gelesen haben. Es gibt aber so ein Gefühl, das ich immer mit einem inneren Lächeln nach Hause nehme, wenn ich aus einer Salonfestivalveranstaltung gehe. Und zwar, das ist das, was man im Raum zurücklässt. Und meistens stehen dann die Gastgeberinnen dann noch da und sprechen mit ihren speziellen Gästen oder mit Freunden oder mit Leuten, die sie gerade erst kennengelernt haben. Manchmal merkt man, wenn ich mich an andere Lesungen erinnere, dass dann über Dinge geredet wird, die ihren Alltag oder ihre Zukunft oder ihre Kinder betreffen. Und das Interessante ist, was für Gespräche hinterlasse ich? Und in diesen Gesprächen werden Dinge diskutiert, von denen ich denke, das ist wie das nächste ungeschriebene Kapitel des Buches. Dass ich das Gefühl habe, es setzt sich eigentlich wirklich was fort. Wo das hinführt, kann ich nicht sagen. Aber ich finde das unheimlich schön, dass so Gedanken angestoßen werden können.
Das nächste Buch, das könnte ja auch dann davon handeln, nicht nur wie Gedanken angestoßen werden, sondern wie das ganz praktisch umgesetzt wird, nicht? Es könnte ja beim einen oder anderen auch vielleicht zu kleinen Veränderungen im Lebenswandel führen, oder?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich das große Problem von der Askese-Diskussion oder der Verzichtsdiskussion, die wir ja tatsächlich haben, ne, als eine Diskussion über Einschränkungen oder Wohlstandsverluste, dass das große Problem darin ist, dass irgendwer jemandem vorschreibt, wie er zu leben hat. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Wir können nicht hinter das Individuum zurück, wenn ich das so ausdrücken darf. Wir können nicht hinter das zurück, was uns gegeben wurde als die selbstbestimmte Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wie ich mich verhalten kann und will im Rahmen der Gesetze. Also insofern so Verhaltenstipps wie, ich nenne jetzt mal Winfried Kretschmer als ein Beispiel für vieles. Wenn man sagt, nee, duschen Sie nicht, nehmen Sie den Waschlappen. Das führt nur zu Protest, das führt nur zu Widerstand. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie viele Menschen aus Trotz gegen Winfried Kretschmer extra lange duschen. Ja, und das ist ja sozusagen eine ganz komische pädagogische Situation. Der eigentliche Wert aber besteht ja nicht in der Erziehungsmaßregel, sondern im Beispiel. Darin, dass man für sich etwas tut und es einem dabei sichtlich irgendwie auch gut geht oder die Dinge gelingen. Und dieses Beispiel, das man selber lebt, das im Handeln besteht, das ist etwas, wo ich denke, das hat tatsächlich eine ansteckende Kraft. Das andere führt eher zu Widerstand.
Ihr Buch ist insofern auch ein sehr optimistisches Buch. Ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, denn es gibt ja viele Pessimisten, die sagen, unsere Welt steckt in einem kapitalistischen Sumpf, die Religionen dienen nur noch dazu, um Machtinteressen zu rechtfertigen, und die, die genug Geld haben, schlagen sich am apokalyptischen Buffet die Plauze voll, während die Welt klimatisch in den Abgrund taumelt. Woher nehmen Sie denn die Zuversicht, dass die Welt noch zu retten ist?
Ich weiß gar nicht, ob die Welt zu retten ist. Ich kann ja nur für das sprechen, was sozusagen mein persönliches Leben ausmacht. Und da würde ich sagen, ist das Gefühl, dass ich etwas tun kann. Ob das jetzt insgesamt dazu führt, dass die Welt nicht untergeht. Also ich denke nicht, dass das ein Weltrettungsversuch ist, die eigene Wirksamkeit zu erleben. Aber wenn ich selber das Gefühl habe, ich weiß zumindest, in welche Richtung ich leben will. Und wenn ich merke, dass ich auf Menschen treffe und wir Gespräche haben und das ein Gedanke ist, der andere zum Nachdenken und zum Mitdenken animiert, dann habe ich das Gefühl, dass ich da was Richtiges denke, tue, mache, anstoße. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und selbst wenn es zu spät sein sollte, kann ich vor mir selber immer sagen, ich gehöre, wenn ich Luther zitieren darf, auch im Domradio, ich gehöre zu denjenigen, die wenigstens noch ein Apfelbäumchen gepflanzt haben und ein Kind gezeugt.
Das heißt, ich tue das ja nicht nur für die Welt, sondern ich tue es auch für mich.
Ja, und zwar nicht nur, weil ich das hedonistisch als eine große Befriedigung für mich erlebe, sondern weil es sich gut anfühlt, das Richtige zu tun. Und zwar nicht in einem, ja, sag ich mal, mich selbst beglückenden Sinne, sondern im Sinne des Gemeinsamen, was ich dabei erlebe. Deswegen ist das mit den sozialen Bedürfnissen so wichtig. Der klassische Asket wird ja oftmals als ein Eremit verstanden, der in seiner einsamen Hütte ein kontemplatives Leben führt. Und ich glaube, man kann sehr aktiv sein, man kann sehr vielen Menschen begegnen und dabei sozusagen aber dieses Wenige, das Wesentliche einer Begegnung immer im Blick behalten. Und das, glaube ich, ist letztlich ein Glücksprinzip, weil man in Übereinstimmung mit sich handelt, lebt und vor allen Dingen Menschen begegnet.
Das ist ja ein Buch, das mit der sehr menschlichen Sehnsucht zu tun hat, den Sinn des Lebens zu ergründen und das ganz und gar ohne Gott auszukommen, auch ohne eine Transzendenz.
Also ich glaube, dass der Sinn des Lebens übersetzt so etwas heißt wie eine Richtung haben. Ein Leben ohne Richtung, also ohne eine Form von Orientierung, ist, glaube ich, tendenziell ein unglückliches Leben. Wenn man eine Richtung hat, das kann das Prinzip einer weltlichen Askese sein, das kann aber auch ein Glauben sein, dass diese Richtung einem einen Halt gibt, dass es das Gefühl gibt, es gibt nicht nur einen Weg, es gibt auch ein Wohin. ohne eine Richtung sind wir, glaube ich, zum Unglücklichsein verdammt. Und mit einer Richtung, wie auch immer, die sich ausrichtet, fügen sich die Dinge zusammen. Und deswegen würde ich diesen großen religiösen Gedankenraum jeweils der einzelnen Person überlassen. Das ist eine sehr individuelle, sehr persönliche, ich will jetzt gar nicht sagen Entscheidung. Es ist noch nicht mal eine Entscheidung. Es ist manchmal auch eine Gegebenheit oder ein Geschenk. Aber trotzdem ist es auch in unserer säkularen Zeit möglich, sich eine Richtung zu geben, ohne dass einem dieses in die Wiege gelegt wurde.
Aber diese Richtung, die kann ja nicht ganz und gar beliebig sein. Ich kann ja auch eine Richtung haben, die da heißt, ja, ich will unbedingt reich und berühmt und mächtig werden. Ist auch eine Richtung, an die ich mich orientieren kann.
Ja, natürlich ist das eine Richtung. Und da würde ich sagen, ist der große Unterschied der zwischen wollen und brauchen. Wir wollen vieles, aber ist es auch das, was wir brauchen? Die Person, die das will, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist es die Person, die am glücklichsten wird oder die ihr Leben am wenigsten verfehlt? Da würde ich immer sagen, das, was wir brauchen, und es gibt darüber hinaus das, was wir wollen und das, was wir uns wünschen. Und ich glaube, je näher wir dem kommen, was wir wirklich brauchen, desto zufriedener sind wir.
Sie gehen sogar so weit zu sagen, desto zufriedener können wir sogar ganz am Ende die Augen schließen.
Ja, ich glaube, und das sage ich jetzt nicht, weil ich es schon erreicht habe, sondern weil ich es mir als Richtung, als etwas sehr Erstrebenswertes vorstelle, ist das sagen können, jetzt ist genug. Und es gibt Momente, und zwar eigentlich auch in meinem Leben immer mehr Momente, wo ich sagen kann, das war jetzt gut, das hat mir jetzt in diesem Moment vollkommen genügt. Aber ich denke, wenn ich das am Ende sagen kann, dass es genügt hat, bei all den Fehlern, bei all dem Ungenügen, was es sicherlich auch gegeben hat, dann ist das ein Gelingen. Immerhin ist das eine mögliche Richtung.
Und wie geht man dann mit den Tragiken um, die das Leben auch bereithält? Tod von Kindern bei Verkehrsunfällen oder andere Dinge. Ganz rund wird das Leben nie sein.
Es gibt Dinge im Leben, für die es keinen Warum gibt, keine befriedigende Antwort. Es gibt die von Ihnen genannten Schicksalsschläge. Wenn man da die Frage des Warum immer wieder stellt, macht man sich, glaube ich, eher unglücklich. Die Frage, die sich stattdessen vielleicht besser stellen lässt, ist das Wie. Wie gehe ich damit um? Und das ist das, was in meiner Macht steht, ab einem gewissen Punkt. Es gibt Momente der Traumatisierung, da habe ich keinerlei Handlungsmöglichkeiten. Aber mit der Zeit stellt sich ja immer mehr die Frage, wie gehe ich mit etwas um? In diesem Wie liegt wiederum eine Wirksamkeit für mich selber. Da kann ich ein bisschen dran arbeiten, das Wie ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Und insofern ist nicht die Aussage, lebe so und dann wird dir nichts passieren, sondern was man selber in der Hand hat, ist die Möglichkeit des Umgehens mit den Dingen. Wenn man da sozusagen seinen Weg findet, dann wird man auch mit den Schicksalsschlägen besser umgehen können, ohne dass sie aufhören, Schicksalsschläge zu sein.
Sie haben sich sehr mit Tod und Sterben beschäftigt. Sie haben auch eine Zeit lang in einem Hospiz mitgearbeitet. Man stellt sich das ja öfter vor, wie das ist für einen selbst. Bei jeder Vorsorgeuntersuchung schwebt so ein Gedanke mit. Wie wäre das denn, wenn man so eine Diagnose bekäme, die einem nur noch einen begrenzten Zeitraum übrig ließ? Es ist schwer, das nachzuvollziehen, weil es immer anders ist, wenn es dann tatsächlich kommt. Aber wie wäre das für Sie?
Also ich hatte lustigerweise gestern Abend ein Gespräch mit einem Kölner Arzt im Rahmen des Salonfestivals. Und er kam zu mir und legte mir wirklich fast doktoral die Hand auf den Unterarm und sagte, Herr von Düffel, wissen Sie was? Ich habe ganz oft mit Patientinnen und Patienten zu tun, denen ich eine solche Diagnose sagen muss. Und ich hatte zuvor über das Thema des Ende des Lebens in dem Buch vorgelesen, sinngemäß gesagt, so wie man lebt, so stirbt man auch. In gewisser Weise ist das eine Erfahrung, die ich aus den Begegnungen mit Palliativmedizinerinnen oder auch mit dem Thema Hospiz gemacht habe, dass sehr viel über die Art und Weise, wie man stirbt, auch mit dem zu tun hat, wie man lebt. Vor allem die Frage, ist man am Ende allein oder sind viele Menschen um einen rum? Ist das Leben am Ende ein erfülltes, fühlt es sich erfüllt an oder kann man nicht loslassen, weil man das Gefühl hat, es ist so viel Unerledigtes. Wenn man diese Diagnose bekommt, und das hat er mich dann gebeten, dieser Arzt, das auch reinzuschreiben in sein Exemplar, so wie man lebt, so stirbt man auch. Und das ist in gewisser Weise etwas Beruhigendes, dass der Sterbeprozess in gewisser Weise auch ein Spiegel unseres Lebens sein kann.
Auch unserer Charaktere, denn die Charaktere können wir nur bedingt verändern. Das ist ja doch auch vieles einem mitgegeben, oder?
Ja, natürlich. Es gibt ganz viele Prägungen, für die man jetzt nicht verantwortlich ist, genauso wenig wie man verantwortlich ist für die Geschichten, die man nicht selber schreibt, sondern in die man gewissermaßen hineingeboren wird. Die Geschichten, die in einer Familie laufen, über Generationen mit all den Traumata oder den dunklen Flecken und den Leichen im Keller oder den Unglücklichen, die irgendwie zurückgelassen wurden. Und trotzdem würde ich immer sagen, man kann ja nur auf das schauen, was in der eigenen Möglichkeit liegt. Man kann sich nicht komplett umschreiben, man kann seine Geschichte nicht komplett umschreiben, aber man kann zum Beispiel die Haltung dazu verändern. Und das allein schafft manchmal eine enorme Freiheit.
Gibt es auch in den Gesprächen Menschen, die sagen, wie bringe ich da meinen Glauben, meine Religiosität, meine Spiritualität unter?
Gerade bei religiösen Menschen erlebe ich eine ganz große Offenheit für das Buch. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich glaube, in dem Text eine ganz tiefe Spiritualität in Bezug auf die Natur, die Landschaft, das Wasser, die Vegetation sozusagen steckt. Also das, was man insgesamt die Schöpfung nennt. Da steckt, glaube ich, eine große Spiritualität drin. Und das Zweite, vielleicht noch wichtigere, ist, dass die Werte des bewussteren, besonderen Lebens sind ja Werte, einschließlich beispielsweise solcher Dinge wie Nächstenliebe oder sozialer Bedürfnisse oder eben auch eine Achtsamkeit im Thema Konsum, sind ja eher Werte, die von einem Glauben mit gestützt werden. Und meine große Utopie wäre ja eigentlich, dass wenn man mal guckt, was sind denn eigentlich die lebenspraktischen Hinweise, die die verschiedenen Religionen, nicht nur die katholische, sondern wirklich die verschiedenen Religionen geben, da würde man sagen, es gibt eine erstaunliche Schnittmenge von Lebensweisheit, die in vielen Religionen steckt. Und wenn man mal die ganz große Glaubensfrage beiseite lässt und nur guckt, was hinterlässt eigentlich die Religion für einen lebenspraktischen Sinn, dann würden sich Religionen viel friedlicher gegenüberstehen, als es manchmal in diesen ganz großen Glaubensfragen der Fall ist.
In der Lebenspraxis gebe ich Ihnen da recht, aber kann man spirituell sein, ohne an Gott zu glauben?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es ein persönlicher Gott sein muss, aber natürlich glaube ich daran, dass es eine Immaterialität gibt, die aber, und das wäre sozusagen so meine Erfahrung aus dem Schreiben über Dinge, aus dem Beobachten der Dinge, diese Immaterialität steckt auch in den Dingen. Aus meiner Sicht ist so eine spirituelle Sphäre nichts, was nur im Himmel ist, sondern Spiritualität im besten Sinne durchdringt alles.
Wo komme ich her, wo stehe ich, wo gehe ich hin? In seinem Buch Das Wenige und das Wesentliche sucht John von Düffel nach Antworten, auch auf diese Fragen. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Es hat 106 Seiten, kostet 23 €. Vielen Dank, John von Düffel.
Sehr gern.